SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Revolution, so heißt der aktuelle Roman des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch, der Anfang dieses Jahres in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Ein Roman über Macht und Gier und über die Verführbarkeit des Menschen. Ab heute ist Revolution in 35 Folgen als Online-Lesung auf swr2.de, in der swr2-App und in der ARD-Audiothek zu hören. Übersetzt hat den Roman Thomas Weiler und der ist heute Abend mein Gast. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Sie stammen aus dem Schwarzwald, genauer gesagt aus dem kleinen Ort Schiltach und übersetzen Belletristik und Kinderliteratur aus dem Polnischen, dem Russischen und dem Belarussischen ins Deutsche. Woher kommt Ihre Affinität zur Literatur Osteuropas? Das wird einem im Schwarzwald ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt.
Nee, das stimmt. Der Osten ist ziemlich weit weg, schon der Osten Deutschlands und der Osten Europas dann umso mehr. Das kam über mehrere Sommerferieneinsätze, die ich in Belarus tatsächlich verbracht habe. Noch zu Schulzeiten, mal für ein paar Wochen ein Workcamp in Belarus und dann im nächsten Jahr das nächste. Und dann folgte der Zivildienst in Minsk und damit war ich dann endgültig für das Land gefangen und die Literatur kam dann hinterher.
Was haben Sie dort gemacht?
Ich habe dort in einem staatlichen Behindertenheim für Erwachsene gearbeitet. War dort für anderthalb Jahre und habe mich dort mit den Menschen abgegeben, versucht, für sie da zu sein, mich mit ihnen zu beschäftigen, weil das sonst nicht so richtig vorgesehen war in der Institution selber.
Und dann kam die Liebe zur Sprache dazu. Worin liegt die Herausforderung, Literatur aus diesem Sprachraum zu übersetzen?
Ich weiß gar nicht, ob es so eine spezielle eine Spezialität gibt bei diesem Sprachraum. Die Herausforderung ist erstmal überhaupt in so eine Sprache einzutauchen, sich die Kultur zu erschließen, aus der diese Sprache kommt, was da alles noch hinten dran hängt. Und ja, vielleicht ist das ein bisschen fremder uns als jetzt die französische Literatur oder die englischsprachige, wo wir immer denken, das ist näher dran. Aber letztlich ist der Weg gar nicht so weit in diesen Kulturraum, wenn man sich erstmal aufgemacht hat.
Revolution heißt der Roman von Viktor Martinowitsch, den Sie übersetzt haben. Er lebt in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, und lehrt Politikwissenschaften an der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius in Litauen. Revolution heißt sein jüngster Roman, ins Deutsche übersetzt hat ihn Thomas Weiler, der heute Abend mein Gast ist. Herr Weiler, der Roman spielt in Moskau. Der Protagonist Michael kommt aus Belarus. Ein mächtiger Geheimbund wirbt ihn an und er lässt sich verführen. Er führt aus, ohne nachzufragen. Kleine Aufträge bis hin dann auch zum Mord. Das klingt erstmal vordergründig nach einem Agenten-Thriller. Aber worum geht's wirklich in Revolution?
Ja, das ist vielleicht das Spannende an diesem Roman, dass man ihn ganz unterschiedlich lesen kann. Man kann ihn tatsächlich einfach als Thriller nehmen. Das ist spannende Lektüre, auch so schön aufgebaut mit seinen Höhepunkten und die sich dann immer nochmal steigern und einem überraschenden Ende. Aber es ist eben auch noch viel anderes drin. Man erfährt einiges über das Land, nicht unbedingt über Belarus, sondern über Russland, die Zustände dort. Der Roman spielt in den Nullerjahren, was eine sehr wilde Zeit dort war, wo einiges durcheinander ging, wo der Kapitalismus sehr groß wurde. Und in diese Zeit hat Viktor Martinowitsch seinen Roman verlegt und auch bewusst nach Moskau und in diese Zeit und eben nicht nach Belarus oder Minsk oder die Jetztzeit, wo er sich ganz gut auskennt, sondern ihm war es wichtig, ausgerechnet diese Zeit und diesen Ort zu wählen, weil da eben so viel Geld im Spiel war, so viel Macht im Spiel war, ja, mafiöse Strukturen groß geworden sind, die heute noch Bedeutung haben. Und damit beschäftigt sich eigentlich dieser Roman, mit diesen Machtstrukturen, mit Menschen, die dort reingeraten und die verformt werden durch diese ganzen Einflüsse, die da auf sie einwirken.
Geht es auch um die Bequemlichkeit, von einer größeren Macht gesteuert, eben keine Verantwortung übernehmen zu müssen, so wie das der Protagonist Michael macht, also die Freiheit abzugeben, weil sie anstrengend sein kann?
Genau, das ist ein wichtiger Aspekt dieses Romans, den Viktor Martinowitsch ganz schön vorführt und eben zeigt, wie das anhand dieser Hauptfigur funktioniert. Eigentlich ein Universitätsdozent ist und denkt, er hat eigentlich keine große Verantwortung, ist keine große Nummer dort in Moskau, da laufen noch ganz andere Geschichten. Und der auch lange nicht versteht, warum dieser Geheimbund ihn eigentlich haben möchte, warum er interessant für diesen Bund sein kann. Und trotzdem gerät er eben immer tiefer hinein und merkt schon, was es auch für Vorteile hat, wenn man nicht verantwortlich ist für das, was man tut, sondern es da immer noch eine Instanz drüber gibt, die das alles steuert und abfängt im Notfall.
Sie haben gerade gesagt, Martinovic hat die Handlung bewusst nach Russland verlegt. Die Gier nach Macht gibt es aber in seinem Heimatland Belarus ja auch zu Genüge. Also warum spielt er nicht dort in Minsk?
Er hat in einem Gespräch erzählt, dass er meinte, Moskau und speziell das Moskau der Nullerjahre wäre der ideale Handlungsort und Zeitraum für diesen Roman, weil man das da eben nochmal in Potenz zeigen kann. Ja, und da kann man das besonders drastisch schildern. Wenn man das in Minsk versucht hätte, dann hätte das wahrscheinlich unglaubwürdig gewirkt. In der Dimension, die er da ausmalt, würde das für Minsk, glaube ich, nicht funktionieren.
Also er spielt nicht in Minsk und der Titel bezieht sich natürlich auch nicht auf die aktuellen Ereignisse in Belarus. Er ist über 12 Jahre entstanden, dieser Roman. Warum dann der Titel Revolution?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen heikel. Der ist ja 2020 erschienen, wirklich in dieser Zeit, als die Revolution dort lief. Und das war natürlich missverständlich. Viktor hat allerdings den Roman schon länger angekündigt, bevor noch die Wahlen kamen und bevor diese Revolution auch irgendwie absehbar war. Und wollte dann nicht mehr zurück. Also er hat in dem Interview auch schon gesagt, wie der Roman heißen soll. Und eine Revolution spielt ja auch eine Rolle. Der Titel ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Und er hat dann gesagt, das wäre ein Einknicken oder könnte ihm auch als Feigheit ausgelegt werden, wenn er jetzt sagt, aufgrund der aktuellen Ereignisse kann ich diesen Roman nicht mehr Revolution nennen, sondern nenne ihn einfach Macht oder gebe ihm irgendeinen anderen Titel. Das wollte er nicht, da wollte er einfach zu stehen.
In Belarus ist der Roman verboten. Martinovic hat selbst in einem Interview gesagt, er kann sich das nur so erklären, dass er in dem Buch eben über Macht schreibe. Und das alleine sorge in Belarus offenbar schon für Nervosität. Sehen Sie das ähnlich?
Ich glaube, der Titel ist letztlich schon ausreichend. Also es gab Leute auf den Demonstrationen, junge Leute, die sich mit diesem Buch haben fotografieren lassen, das gepostet haben. Und wo man sich auch fragen kann, haben die Leute das Buch gelesen oder ging es ihnen einfach um diese Revolution, die groß auf dem Cover steht? Um da ein Zeichen zu setzen. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig mit diesem Verbot in Anführungszeichen. Die belarussische Übersetzung dieses Romans, die zuerst erschienen ist in Minsk, die wurde konfisziert und wird geprüft auf Extremismusverdacht. Das ist so die Nummer, wie das läuft. Und das kann man dann über Monate hinziehen und solange ist eben die Auflage nicht verfügbar. Und ja, deswegen kommt man nicht an den Text in Belarus, es sei denn, man kann sich irgendwie die russische Fassung über Russland besorgen, dort ist sie erhältlich.
Aber dass sich die Protestierende da mit dem Buch in der Hand fotografieren haben lassen, das ist liegt am Titel, an dem Titel Revolution. Oder liest sich dieser Roman trotzdem auch revolutionär in Belarus?
Ich glaube, man kann schon auch was über Belarus erfahren oder über diese Machtstrukturen. Da ist ja ziemlich universell, was er da darstellt, wie Menschen verformt werden durch Macht oder durch, ja, wie, was mit ihnen passiert, wenn sie sich in solche Strukturen begeben. Die Leute, die sich damit haben fotografieren lassen, da ging es, glaube ich, tatsächlich um den Titel. Das ist eine einfache Möglichkeit zu zeigen, wir sind auf Seiten der Revolution und da muss man sich nicht unbedingt mit den Inhalten dieses Romans auseinandergesetzt haben.
Welche Rolle spielt Viktor Martinovic sonst für die Bewegung? Also wie wichtig ist er, wie wichtig ist generell Literatur, wie sein Roman Revolution, um die Hoffnung auf Veränderung aufrechtzuerhalten?
Also er ist ein wichtiger Autor für Belarus, einer, der schon seit Jahren schreibt und gelesen wird, auch gerade bei der jüngeren Leserschaft gut ankommt, gut rezipiert wird. Er hat schon mehrere Romane veröffentlicht, ist tatsächlich eine Stimme und ist auch journalistisch tätig. So ging es eigentlich los bei ihm. Er hat als Journalist gearbeitet, neben seiner Tätigkeit an der Uni. Und ist dann darüber zur Belletristik gekommen und ja, hat sich da auch so einen Ruf erarbeitet inzwischen. Und die Literatur grundsätzlich hat eine Rolle. Es wird viel auf die Autoren gehört. Das sind einfach wichtige Stimmen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Unterschied zu Westeuropa. In Osteuropa zählen die Autoren als Intellektuelle noch was. Und gehen tatsächlich auch in Debatten, äußern sich politisch und haben damit schon ein Gewicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Viktor Martinovic die Stimme der Revolution ist. Da gibt es, glaube ich, andere, die ja vielleicht noch mehr Gewicht haben. Aber er ist einer, der auf jeden Fall wahrgenommen wird.
Ab heute ist Revolution als Online-Lesung zu hören auf swr2.de, in der swr2-App und in der ARD-Audiothek. Übersetzt von meinem heutigen Gast Thomas Weiler und über die Herausforderungen dieser Übersetzung sprechen wir gleich. Thank you. Ciela und Have You Seen the Bright Lily Grow? Das ist ein Wunsch meines Gastes gewesen, Thomas Weiler. Herr Weiler, erzählen Sie uns was zu diesem Chor, Ciela.
Ja, Ciela ist ein Sextett, sechs junge Frauen aus Markkleeberg, aus dem Ort, in dem ich lebe, südlich von Leipzig, die dort zusammen im Kinderchor waren, der Auenkirchgemeinde, das ist auch die Kirchengemeinde, zu der ich gehöre, in deren Kantorei ich jetzt singe. Und die Kantorin hat tatsächlich diese sechs Kinder damals begleitet von Anfang an. Und die haben sich dann formiert zu diesem Ensemble Ciela und treten seither zusammen auf. Sind inzwischen sehr erfolgreich und ich finde sie einfach ganz großartig, wie die zusammen harmonieren, wie die das schaffen, zu sechst, wie eine Stimme zu klingen. Und das Besondere vielleicht bei diesem Werk ist jetzt noch, ist von der aktuellen CD Origins. Das hat Susanne Blache arrangiert, die Kantorin, die damals mit diesen sechs Kindern angefangen hat. Und da merkt man, wie das alles zusammenstimmt. Das Arrangement dieses Liedes, was eigentlich für Laute und Singstimme ist, was sie jetzt für die sechs Stimmen arrangiert hat und die Interpretation, da haben sich einfach welche gefunden. Das ist so die Kongenialität, die man öfter auch in Rezensionen über Übersetzungen findet. Die ist hier, glaube ich, ganz gut getroffen.
Markkleeberg, das ist Ihr Wahllebensmittelpunkt. Also Sie kommen ja ursprünglich aus dem Schwarzwald. Bei Leipzig leben Sie jetzt mit Ihrer Familie auf dem Pleißenhof. Es ist ein Genossenschaftsprojekt mit mehreren Generationen Menschen und vielen, vielen Tieren. Wie arbeiten Sie dort? Also wie lässt es sich in dieser Umgebung in die polnische, russische oder belarussische Literatur eintauchen?
Ach, das funktioniert ganz gut. Ich arbeite von zu Hause aus. Ich bin ja selbstständig, also habe mein Arbeitszimmer tatsächlich dort auf dem Hof. Und kann eigentlich überall ganz gut eintauchen. Was so der Vorteil ist an Markkleeberg oder ja, ist die Nähe zu Leipzig. Wir sind wirklich sehr nah dran und in Leipzig gibt es eine Buchmesse, in Leipzig gibt es ein polnisches Institut. Es gibt die Deutsche Nationalbibliothek und es gibt einfach viele Anknüpfungspunkte für mich. Das macht es schon in einigen Punkten einfacher zu recherchieren oder auch Kollegen zu treffen. Da ist Leipzig auch ein ganz gutes Pflaster. Und Markkleeberg hat dann den Vorteil, dass es ein bisschen abseits ist. Also man ist nicht mitten in der Stadt, aber nah dran. Und ich genieße es eigentlich sehr, einerseits draußen zu sein und andererseits aber auch Stadt zu haben. Das ist eine ganz gesunde Mischung.
Und Leipzig kennen Sie ja auch durch Ihr Studium. Sie haben ja auch dort zeitweise studiert in Leipzig.
Ja.
Nun haben Sie für die Übersetzung von Revolution, dem aktuellen Roman des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch, Hintergrundinformationen zusammengetragen. Das fand ich eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise. Diese Hintergrundinformationen sind im Netz auf der Internetseite fußnoten.eu zu finden, einige davon auch am Ende des Romans. Und sie erklären dort einiges, was dem westeuropäischen Lesenden fremd sein könnte. Ist der Roman eigentlich ohne diese Einblicke in den russisch geprägten Kulturraum verständlich?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe das bei Lesungen auch schon erlebt oder da kam auch eine ähnliche Frage, funktioniert das denn oder es gibt so viel noch zu sagen, kann ich das auch lesen, wenn ich das nicht alles weiß oder funktioniert der Roman für mich? Und ich würde sagen, ja, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass man ihn ganz unterschiedlich lesen kann und ich glaube, man hat auch den Gewinn, wenn man ihn einfach als politischen Thriller liest oder sich für diese philosophischen Fragen interessiert, wie funktioniert Macht oder Obrigkeit, was macht sie mit den Menschen. Und es gibt aber eben auch die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr mitzunehmen und das habe ich versucht, über diese Fußnoten zu realisieren. Im Buch selbst funktioniert das, haben Sie ja auch gesagt, im Anhang gibt es die Anmerkungen des Übersetzers, das ist ja bekannt, gibt es in vielen Texten und wir haben einfach in Zusammenarbeit mit dem Verlag Woland und Quist überlegt, was gibt es noch für einen Mehrwert, wenn man das in so einer Art Blog darstellt, was kann man da noch zeigen, was auf Papier nicht vermittelbar ist.
Haben Sie mal ein Beispiel, was Sie genauer erklären wollten?
Also es gibt einfach viel Musik zum Beispiel in diesem Roman, die vorkommt. Es gibt viel Kunst, die irgendwo im Hintergrund ist. Und das ist immer schwer auf Papier zu erklären, wenn jetzt irgendein Musiktitel dort vorkommt, der für den russischen oder belarussischen Leser sofort eine ganze Welt aufmacht. Man hat diese Musik im Ohr, wenn man nur eine Zeile liest davon und weiß sofort, wo man ist, in welcher Zeit man sich bewegt, welche Stimmung da herrscht. Und sowas lässt sich einfach schwer erklären. Klar kann ich diese Zeile irgendwie übersetzen, kann hinten eine Anmerkung machen und sagen, das ist ein Lied des russischen Liedermachers Alexander Rosenbaum. Dann weiß man aber immer noch nicht viel mehr. Und in diesem Blog, in diesen Fußnoten kann man eben diese Musik einspielen, kann ein Musikvideo einspielen, hat dann den Musiker gesehen und gehört und kommt ein bisschen näher dran an diese Stimmung, die dort vermittelt wird. Oder mit der Kunst auch noch so ein Beispiel, wenn irgendwelche Gemälde mal kurz erwähnt werden, die klassisch sind für russischsprachige Leser, die uns aber hier nichts sagen, dann ist es auch einfach, dieses Bild einzubinden in den Blog und ein bisschen mehr Hintergrund zu liefern. Dann hat man das gleich vor sich und hat eben nochmal eine Ebene mehr mitbekommen, als wenn man jetzt nur den Text hat.
Übersetzen bedeutet ja nicht, Wort für Wort zu übersetzen, sondern auch den Ton des Originals zu treffen. Und dieser Roman Revolution hat auch eine ganz eigene Sprache. Wie schwierig war das für Sie, diese Sprache ins Deutsche zu übersetzen?
Ja, das ist immer die Herausforderung, das haben Sie ganz richtig gesagt, diesen Ton zu treffen. Und ich glaube, bei diesem Roman ist die Herausforderung, dass er nicht nur einen Ton hat, sondern dass es verschiedene Tonlagen gibt. Ganz verschiedene Figuren aus unterschiedlichen Milieus, die dort sprechen und die unterschiedliche Tonlagen anschlagen. Und da, ja, ist die Herausforderung, sich erstmal einzuhören, mitzubekommen, was sind es für Figuren, die möglichst plastisch sich vorstellen zu können und dann ja zu versuchen, im Deutschen eine entsprechende Tonlage zu finden für diesen alten Parteifunktionär, der jetzt der Pate dieser komischen Bruderschaft ist. Der hat einen sehr speziellen Sprech und fällt aber manchmal auch raus und spricht dann wieder anders. Das muss man alles mitbekommen, diese Brüche mitbekommen und die dann auch in der Übersetzung abbilden. Dann gibt es seine Sicherheitsleute, da ist so ein Protagonist mit dabei, der so der Knochenbrecher ist und eben aus einer ganz anderen Schicht kommt, eine ganz andere Sprache hat und die muss man sich auch erstmal erschließen. Das fällt mir dann teilweise auch nicht so leicht, weil da Leute vorkommen, mit denen ich sonst nicht verkehren würde oder Leute aus Kreisen, in denen ich sonst nicht unterwegs bin und da muss man eben dann schauen, wie man sich diese Sprache im Deutschen drauf schafft.
Haben Sie während des Übersetzens eigentlich Kontakt zum Autor? Also konnten Sie in diesem Fall bei Martinowitsch nachfragen, wie er was gemeint hat?
Ja, also ich übersetze ja vor allem zeitgenössische Autoren und versuche eigentlich immer den Kontakt zu den Autoren zu haben. Bei Viktor Martinowitsch war es jetzt problemlos, weil das inzwischen der dritte Roman ist, den ich für Woland & Quist übersetzt habe von ihm und wir sind schon lange in Kontakt. Und ich mache das üblicherweise so, dass ich sammle meine Fragen beim Übersetzen und wenn ich dann einmal durch bin durch den Text, meine erste Rohfassung habe, dann schicke ich die gesammelten Fragen, die noch offen sind und von denen ich denke, es ist sinnvoll, sie mit dem Autor zu klären, an den Autor und kriege dann eigentlich meistens schnell erschöpfende Informationen, dass ich dann damit weiterarbeiten kann. Also er kann mir nicht sagen, wie ich das übersetzen soll, aber kann mir erzählen, ja, was dahinter ist, wie er sich das vorgestellt hat und dann kann ich wieder weiterarbeiten.
Der Roman ist im Original auf Russisch erschienen, also nicht auf Belarussisch, obwohl der Autor aus Belarus kommt. Haben Sie diese Frage ihm gestellt, warum er das getan hat, auf Russisch geschrieben und nicht auf Belarussisch?
Ja, das ist eine Frage, die nahe liegt und die auch bei Lesungen immer wieder gestellt wird. Und bei Viktor ist noch vielleicht eine Spezialität, dass er in beiden Sprachen schreibt. Also er wechselt ab, einen Roman auf Belarussisch, den nächsten auf Russisch und dann wieder zurück ins Belarussische. Und er hat mal erklärt, dass es für ihn eine gute Möglichkeit ist, nicht in irgendwelche Routinen zu verfallen, was sonst immer die Gefahr ist, wenn man schreibt, einen Roman abgeschlossen hat, an dem man lange gearbeitet hat, dass man dann aus diesem Stil nicht mehr rauskommt oder sich wiederholt. Und das möchte er vermeiden und hat gesagt, der Sprachwechsel ist ihm dabei eine große Hilfe. Und für mich ist es natürlich auch spannender, ab und zu die Sprache zu wechseln. Ich habe das ja sowieso mit den drei Arbeitssprachen, aus denen ich übersetze, aber ich finde das auch spannend, Viktor mal auf Russisch und mal auf Belarussisch zu lesen.
Also Sie hätten aus beiden Sprachen übersetzen können, Russisch, Belarussisch. Können Sie dazu auch Polnisch? Und wie Sie dazu gekommen sind, diese Sprachen zu studieren, darüber reden wir gleich. Vorher hören wir aber noch einen Musiktitel, den Sie sich auch gewünscht haben. Fetita Mea Mica mit Carolina. Was ist das für ein Song?
Das ist ein Song, der kommt aus dem Rumänischen, ist schon ein paar Jahre alt. Vor 20 Jahren etwa hat eine Gruppe aus Dresden eingespielt. Da spielt mein Cousin Christoph Herrmann mit und mir gefällt die Musik ganz gut. Ich habe zwar mit Rumänien ansonsten nichts zu tun, aber fühle mich in der Musik ganz wohl. Deswegen habe ich mir die gewünscht.
Ab heute ist der Roman Revolution des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch als Online-Lesung in 35 Folgen auf swr2.de, in der swr2-App und in der ARD-Audiothek zu hören. Übersetzt hat den Roman Thomas Weiler und der ist heute Abend mein Gast. Herr Weiler, Sie haben ich habe es vorhin schon erwähnt, in Leipzig studiert, aber auch in Berlin und in St. Petersburg. Ein Übersetzerstudium für Russisch und Polnisch. Wie kam es zu diesem Berufswunsch, Übersetzer zu werden?
Ich glaube, ich bin schon immer gerne mit Sprachen umgegangen und dann war eigentlich nur noch die Frage, welche Sprachen sollen es denn werden und was stelle ich mit diesen Sprachen an? Und der Weg zum Russischen, der ging tatsächlich über meinen Zivildienst, den ich vorher schon kurz erwähnt hatte. Also ich habe nach meinem Abitur in Baden-Württemberg im Schwarzwald mir eine Zivildienststelle in Belarus gesucht, in Minsk, und habe dort meinen anderen Dienst im Ausland abgeleistet, einen Zivildienstersatz, den es damals noch gab. Und bin dort tatsächlich eingestiegen in die Sprache und Kultur und wollte dann weitermachen in dieser Richtung, wollte mich auch mit der Literatur beschäftigen und habe mich auf die Suche gemacht nach einem Studiengang, der dazu passt, und bin dann relativ schnell in Leipzig gelandet bei einem Diplom-Übersetzer-Studiengang, der eigentlich nichts mit Literatur am Hut hat, aber Literatur übersetzen für diese Sprachen oder für das Russische ist in Deutschland eigentlich nicht zu studieren. Da gibt es kein passendes Angebot.
Damals war man 19, wenn man sein Abitur gemacht hat und dann in den Zivildienst gegangen ist. Was hat Sie denn da mit 19 an Belarus gereizt?
Mich hat, glaube ich, einfach das Unbekannte gereizt. Ich habe keine familiären Verbindungen nach Osteuropa, habe ganz wenig gewusst vorher über dieses Land, über diese Gegend, über diese Sprache, über die Literatur. Und das war für mich erstmal reizvoll, zu schauen, was ist eigentlich dort. Dort gibt es auch Menschen in meinem Alter, was machen die, was denken die, was schreiben die. Und das war so der Auslöser, eigentlich dorthin zu gehen. Und ich habe eben noch zu Schulzeiten in der Oberstufe meine Sommerferien dann dort im Land verbracht. Und da habe ich dann ja Feuer gefangen und wollte für längere Zeit auch hin. Und der Zivildienst war dann eine ganz gute Möglichkeit, mich auszuprobieren und auch zu schauen, ist das tatsächlich was, womit ich mich auch beruflich dann langfristig beschäftigen möchte.
Im Übersetzerstudium waren es Russisch und Polnisch, die beiden Sprachen, die Sie gelernt haben. Wo haben Sie Belarussisch gelernt?
Ja, Belarussisch in Deutschland zu lernen, ist auch eine Schwierigkeit. An den Hochschulen gibt es eigentlich kaum Angebote. In Leipzig gab es damals zum Glück noch an der Ostslawistik so ein paar Vorlesungen und Seminare. Die habe ich versucht, alle mitzunehmen und habe ansonsten versucht, mir das selber beizubringen. Also wenn man Russisch und Polnisch schon gelernt hat, dann hat man ganz gute Karten, weil einmal das Land geografisch zwischen Russland und Polen liegt und sprachlich auch ziemlich auf der Mitte ist. Also es gibt Anteile, die dem Russischen verwandt sind, Anteile, die dem Westslawischen, dem Polnischen verwandt sind. Und damit kommt man schon relativ weit. Die Grammatik ist sich relativ ähnlich. Und so habe ich versucht, mir das nach und nach selber zu erschließen.
Im Magazin für übersetzte Literatur Tralalit steht, dass Sie ein engagierter Vermittler belarussischer Literatur sind. Vermittler, ja, aber engagiert auch noch. Also woher kommt dieses Engagement? Warum möchten Sie Menschen in Westeuropa diese Literatur gerne nahebringen?
Ich glaube, wir verpassen was, wenn wir nicht mitbekommen, was in den kleinen Sprachen, in den vermeintlich kleinen Ländern geschrieben wird. Und ich glaube, das funktioniert nur über engagierte Vermittlung. Also in den Verlagen hierzulande, in den Lektoraten findet sich niemand, der in diesen Sprachen lesen könnte. Deswegen braucht es Menschen, die darauf aufmerksam machen können, überhaupt was dort geschrieben wird, was auch lohnend wäre, ins Deutsche zu holen. Und das ist die Rolle der Übersetzer. In diesen kleinen Sprachen funktioniert das nicht, dass Agenten noch irgendwo dazwischen sitzen, sondern das müssen Übersetzer übernehmen, diese Aufgabe. Und wenn man sich so lange mit einem Land und der Sprache beschäftigt und auch die Autoren und die Verlage dort kennt, dann wird das einfach zu einer Herzensangelegenheit.
Die Situation in Belarus ist ja besorgniserregend. Die Opposition im Moment ist so gut wie gescheitert. Zu Tausenden sind Demonstranten inhaftiert. Viele sind ins Exil gegangen. Lukaschenko regiert autoritär, versucht gerade die EU damit unter Druck zu setzen, Migrantinnen und Migranten über die Grenze nach Polen zu schleusen. Wie schauen Sie heute auf dieses Land?
Ja, es ist tatsächlich dramatisch, was passiert ist seit dem 9. August 2020 oder auch schon in der Zeit davor, vor den Wahlen. Es ist dramatisch, was passiert, und es ist traurig eigentlich, dass wir in Westeuropa oder in Deutschland immer erst aufwachen, wenn wir glauben, direkt betroffen zu sein. Also wenn ein Flugzeug entführt wird, das eigentlich nach Vilnius unterwegs war, wenn Flüchtlinge an die EU-Außengrenze kommen, dann geht das uns plötzlich auch was an. Und die ganze Zeit vorher ist in diesem Land auch schon einiges im Argen gewesen, und Wir haben aber uns nicht so groß dafür interessiert, nicht weiter drüber gesprochen. Das ist hier nicht angekommen. Ich bin ja schon lange dabei, diese Vermittlungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das ist einer der Lichtblicke in dieser dramatischen Situation, dass wir es geschafft haben, auch in den letzten Jahren schon Stimmen hierher zu holen. Also Viktor Martinowitsch war schon ins Deutsche übersetzt, bevor es zu dieser Revolution kam. Auch andere Autoren, und da kann man dann anknüpfen, das sind Stimmen, die hierzulande schon mal gehört worden sind und die sich dann äußern können. Ansonsten ist es ja immer schwierig, Stimmen aus dem Land tatsächlich zu bekommen, Ansprechpartner zu finden, die sich kompetent äußern können zu der Lage im Land. Und da sehe ich mich eben auch als Übersetzer dann in der Rolle, diese Kontakte herzustellen und auch da zu vermitteln.
Wir hören jetzt ein kurzes Gedicht, auch das heißt Stimme übersetzt. Das ist ein Gedicht des belarussischen Lyrikers Ales Rasanow, der Ihnen sehr wichtig ist, der im August verstorben ist. Sie haben uns auf dieses Gedicht hingewiesen und Hollas heißt es, übersetzt Stimme.
Hollas, Hukaju. І чую свой голос, йон займає і гул ракі, і в одгулі громади, і тішу далекого лесу. І покуль йон гучить, і усюди прийнятий, і захвочений усюди, має одвагу і моц гучать, у гетей країні йон не чужий і не свой, а сама заснована мной країна.
Herr Weiler, worum geht es in diesem Gedicht? Warum ist es Ihnen so wichtig?
Ja, Sie haben es schon gesagt, das Gedicht heißt Stimme und es geht auch um die Stimme, die erklingt und um die Eigenständigkeit, das eigene Land, das man sich erschafft mit seiner Stimme. Und Ales Rasanow war eine wichtige Stimme, der vielleicht bedeutendste Lyriker seines Landes. Und es gibt ein paar Übersetzungen ins Deutsche, viel zu wenig. Ist auch noch so einer der Übersehenen und mir war es einfach wichtig, seine Stimme nochmal zu hören und vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass es das tolle Projekt lyricline.org gibt, wo Dichter aus allen möglichen Sprachen ihre Gedichte rezitieren, wo man die in den Originalen lesen und hören kann und auch oft in Übersetzungen findet, in alle möglichen Sprachen.
Lyrik übersetzen Sie auch und in der Lyrik ist Sprache ja nochmal dichter als in der Belletristik. Wie schwierig ist es, Gedichte zu übersetzen? Wird man da nicht automatisch selbst zum Dichter?
Ja, das ist eine spannende Frage, ob man beim Lyrikübersetzen zum Dichter wird und was beim Prosaübersetzen eigentlich passiert, ob die Übersetzen auch Autoren sind oder nicht, da kann man sich lange drüber streiten. Die Lyrik ist sicher eine ganz besondere Herausforderung durch die Komprimiertheit, durch das Übereinandergehen von Form und Inhalt, durch die lautliche Gestalt, die man irgendwie mit erfassen und übertragen muss. Und da hat ja jeder Lyriker seine Schwerpunkte, die er auch setzt. Und da kann man sich lange mit beschäftigen, erstmal die Texte auseinanderzunehmen, zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dann eben zu versuchen, im Deutschen einen entsprechenden poetischen Text zu schaffen. Das ist sicher eine große Herausforderung und ist auch ein gewaltiger Zeitaufwand. Daran scheitert es leider oft. Ich würde gerne mehr Lyrik übersetzen, aber das ist einfach ein Feld, das kann man sich normalerweise gar nicht leisten.
Dafür braucht es viel Zeit. Ja. Ich muss jetzt gestehen, mir war Ales Rasanow kein Begriff. Ich vermute einigen unserer SWR2-Hörerinnen und Hörer auch nicht. Sie haben uns also mit einem uns unbekannten Lyriker jetzt gerade bekannt gemacht. Inwieweit ist der Übersetzer auch immer ein Vermittler zwischen den Kulturen?
Ich glaube, das kommt darauf an, inwieweit man sich diese Rolle nimmt. Also mir ist es wichtig, nicht nur Texte abzuliefern, sondern auch was dafür zu tun, dass ja solche Stimmen wahrgenommen werden, die wir sonst überhören würden. Stimmen zu entdecken und zu schauen, wo passen die hin in der deutschen Verlagslandschaft, wo kann man damit ankommen. Es gibt aber auch Kollegen, die einfach das Übersetzen tatsächlich als Textarbeit verstehen und sich darauf fokussieren und reduzieren. Das ist, glaube ich, die Frage, welche Rolle man sich nehmen möchte. Bei der Übersetzung aus kleinen Sprachen ist es tatsächlich häufig so, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer da mehr sind als Textproduzenten.
Sie hören SWR2 Tandem am Montagabend. Der Übersetzer Thomas Weiler ist heute Abend mein Gast. Sie übersetzen Belletristik und Lyrik aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen und auch Kinderbücher. Wie kam es dazu? Also ich vermute mal, Ihre eigenen drei Kinder haben eine Rolle gespielt.
Ja, das hat ganz gut zusammengepasst, würde ich sagen. Das kam jetzt nicht ursprünglich über die Kinder, sondern ein Verlag hat sich bei mir gemeldet mit einem Buch. Der Moritz Verlag wollte eine Übersetzung aus dem Polnischen und ist irgendwie bei mir gelandet. weil ich vorher schon andere Texte aus dem Polnischen übersetzt hatte. Und ich bin großer Kinderliteratur-Fan, lese selber gerne Jugendbücher, lese sehr viel vor unseren Kindern und habe mich deswegen gerne auch in dieses Feld eingearbeitet und da reingestürzt und bin auch ganz dankbar eigentlich auch für diese Abwechslung, nicht nur in den Sprachen, sondern auch in den Genres. Nach so einem relativ schweren Roman wie Der Revolution ein Kinderbuch zu übersetzen, das tut ganz gut.
Wie gefallen Ihren Kindern diese Bücher, die Sie übersetzen?
Das ist auch ganz spannend. Die sind eigentlich oft schon im Übersetzungsprozess mit dabei. Also ich lasse mir meistens die Originale tatsächlich auch als Printexemplar schicken, dass ich mit denen arbeiten kann. Das heißt, die Kinder sehen dann immer schon, woran ich gerade sitze. Und ich habe viel illustrierte Sachbücher für Kinder übersetzt. Und da sind die Illustrationen ja schon mal da, die man lesen kann, auch wenn man jetzt des Polnischen oder Russischen nicht mächtig ist. Und da schauen wir dann schon gemeinsam rein und ich kann Ihnen schon so ein bisschen vermitteln, worum es in diesem Beruf überhaupt geht. Das ist ja Eltern ja oft schwer zu erklären, was sie da eigentlich tun. Beim Übersetzen lässt sich das ganz gut auch jüngeren Kindern schon zeigen.
Aber unterscheiden sich Kinderbücher aus Polen oder Russland oder Belarus von denen, die wir hier in Westeuropa kennen?
Also es sind aus dem Polnischen einige dieser großen illustrierten Sachbücher für Kinder tatsächlich entdeckt worden. Da kam so ein ganzer Schwung. Alle Welt, der Atlas ist vielleicht das bekannteste Beispiel, der in vielen Kinderzimmern auch in Deutschland steht. Das ist eine besondere Art zu illustrieren. Das ist der Mut zu großen Formaten, Autoren oder Illustratoren, die nicht nur mit Grafik arbeiten, sondern auch noch mit Typografie. Das ist schon so eine Art eigene Schule, die sich da entwickelt hat und die ja auch bei deutschen Leserinnen und Lesern ganz gut funktioniert, zum Glück.
Ein Kinderbuch über die transsibirische Eisenbahn haben Sie zum Beispiel übersetzt. Dieses Buch hat gerade den Lux-Preis von Radio Bremen und der Zeit erhalten. Worum geht es in diesem Buch?
Ja, das ist eine große Reise eigentlich, wo russische Geschichte, russische Kultur vermittelt wird und die transsibirische Eisenbahn ist sozusagen das Vehikel. Man steigt in diesen Zug in Moskau und fährt dann über alle möglichen Stationen, kleine Bahnhöfe, Städte, die man noch nie gehört hat, aber auch große Metropolen, in denen diese transsibirische Eisenbahn hält. Und man kann in diese Orte eintauchen und kriegt die vorgestellt von Kindern, die in diesen Orten leben. Also die Autorin und die Illustratorin haben tatsächlich versucht, Kontakt zu bekommen zu Kindern, die an dieser Strecke wohnen, haben über die sozialen Netzwerke da Kontakte gesucht und sich erzählen lassen, was ist das Besondere an dem jeweiligen Ort? Wo muss man gewesen sein, wenn man da war? Was gibt es dort Besonderes zu sehen? Was gibt es zu essen? Was sind besondere Ausdrücke aus diesem Ort? Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Buch, dass man tatsächlich von Kindern geführt wird durch das Land und so einen Einblick bekommt in Russland, nicht nur den europäischen, sondern auch den asiatischen Teil und eben bis nach Wladiwostok ganz im Osten.
Das ist auch ein Buch, das sicherlich in Westeuropa Kindern sehr gefallen wird. Sie stöbern auch selbst nach Kinderbüchern, vor allem polnischen, die sie dann Verlagen zum Übersetzen anbieten. Das ist eine Rolle eines Übersetzers, die eher ungewöhnlich ist. Warum machen Sie das?
Ich glaube, die ist gar nicht so ungewöhnlich, die wird nur nicht gesehen. Also es machen viele Kolleginnen und Kollegen, dass die auch als Agenten unterwegs sind. Normalerweise sind das ja Literaturagenturen, die diesen Job übernehmen. In den kleineren Sprachen gibt es die selten und in der Kinderliteratur dann noch seltener. Deswegen ist man automatisch in der Rolle und das ist ja eigentlich auch sehr reizvoll zu schauen, was wird Neues geschrieben, was wird publiziert. Und wo könnte das hinpassen? Sind es Titel, die auch für ein deutschsprachiges Publikum interessant wären? Und welchen Verlag könnte ich dafür ansprechen? Der Nachteil bei diesem Teil des Jobs ist, dass der eben nicht bezahlt ist. Also das ist ja das Privatvergnügen, sich da um die Bücher zu bemühen. Und natürlich die Hoffnung, dass dann auch Titel tatsächlich übersetzt werden und man selber die Übersetzung abbekommt. Aber da ist erstmal viel Investition dabei.
Nun hat jahrzehntelang der eiserne Vorhang West- und Osteuropa getrennt. Die Mauer ist vor 32 Jahren aber schon gefallen. Die Sowjetunion hat sich 1991 aufgelöst und trotzdem sind wir uns immer noch so fremd. Was kann Literatur leisten, damit wir uns besser kennenlernen?
Ich glaube, sie kann schon ein Einstieg sein. Gerade jetzt, wo es so schwierig ist zu reisen, sind Bücher eine ganz gute Möglichkeit, was zu erfahren über vermeintlich fremde Länder, die dann oft so fremd gar nicht sind. Und es ist schon wichtig, sich das auch bewusst zu machen und diese Chancen zu nutzen, sich andere Länder zu erlesen. Wenn man jetzt sieht, dass an der polnisch-belarussischen Grenze wieder Stacheldraht ausgerollt wird und Mauern errichtet werden, das ist eigentlich sehr traurig, in welche Situation wir da gekommen sind, so lange nach dem Mauerfall und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und ich glaube schon, dass es ja eine Möglichkeit ist, an fremde Kulturen und Länder ranzukommen, über Literatur, über Film, über alle möglichen Künste, auch über die Musik kann man einen ganz guten Eindruck bekommen, wie klingt so ein fernes, fremdes Land.
Welches Buch würden Sie gerne noch übersetzen?
Ich würde tatsächlich gerne noch mich mit Alice Razanow und seinen Gedichten ausführlicher befassen, als ich das bis jetzt gemacht habe. Da gibt es noch sehr viele wichtige Texte, auch sehr knappe Texte. Aber ja, wie gesagt, es ist sehr aufwendig, sich mit dieser Art Literatur zu beschäftigen. Und auch dafür braucht es natürlich die passenden Verlage.
Sie leisten wichtige Arbeit, uns leider immer noch fremde Kulturen näher zu bringen und uns unbekannte Stimmen zu Gehör zu bringen. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für dieses Gespräch heute Abend.
Ich danke Ihnen, Frau Oppenberg, sehr gerne.
Der Übersetzer Thomas Weiler war mein Gast in SWR 2 Tandem. Den Roman Revolution des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch hat er zum Beispiel übersetzt. Und diesen Roman können Sie als Online-Lesung ab heute auf swr2.de, in der SWR 2 App und in der ARD Audiothek hören. Ich bin Frauke Oppenberg, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.